Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. So, wir reden heute mal darüber, dass Presales im Kopf des CROs anfängt. Und dafür habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Er war der erste SE bei Spryker. Er hat danach das globale Presales-Team in EMEA, US und APAC aufgebaut. Er hat sehr viel nachhaltige Arbeit an Prozessen, an Methodik, zum Beispiel Discovery und Technologie im Sinne von künstlicher Intelligenz aufgebaut und geprägt und ist heute bzw. mittlerweile dafür verantwortlich, die globalen und strategischen Projekte für die Gesamtorganisation zu bauen, zum Beispiel Demo Automation. Ich freue mich ganz riesig, dass der Michael Türk von Spryker heute mit mir über dieses Thema sprechen wird und damit dir ganz viel Spaß beim heutigen Podcast. Michael, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hi, wie geht's?
Du, mir geht's wunderbar und ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Wir müssen vielleicht ganz kurz die Leute abholen. Wie ist es zu unserem Podcast gekommen? Wir hatten vor einigen Wochen wieder Presales Leadership Community Call, wo wir eigentlich mit dir eine Session machen wollten. Ne? Presales beginnt im Kopf des CROs und dann hat dich leider eine schwere Grippe erwischt. Und wir haben dann kurzerhand deinen ehemaligen CRO, den Eddie Frey, Grüße gehen raus, mit in die Session geholt, war witzig und haben gleichzeitig gesagt, hey, so können wir das nicht stehen lassen. Wir müssen natürlich auch deinen Input hören und deswegen holen wir das heute, vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Tiefgang im Podcast nach. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist und wir ein bisschen über dieses ganze Thema Presales, CRO und Alignment sprechen werden.
Ja, vielen Dank für die Einladung und mal schauen, ob ich da ein bisschen Klarheit auf der anderen Seite bringen kann.
Ja, ich bin guter Dinge, weil du hast dich ja lange Zeit mit diesen CROs in der Presales-Leadership-Rolle, ich sag jetzt mal, rumgeschlagen, neckisch. Und vielleicht steigen wir mal so ein. Also wir haben ja nennen ja die Folge auch so, Presales beginnt im Kopf des Chief Revenue Officers. Was sind denn Anzeichen oder woran erkennt man denn, dass Presales noch nicht im Kopf des CROs angekommen ist oder er das vielleicht noch nicht so richtig verstanden hat?
Also zunächst mal muss ich natürlich darauf hinweisen, dass ich nur eine begrenzte Menge von direkten CRO-Erfahrungen habe. Ich bin ja eigentlich Quereinsteiger und bin quasi zum Sales gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Aber ich habe dann über die Jahre natürlich zwei, drei Meinungen auch von anderen mitbekommen. Und ja, ich glaube durchaus, dass bestimmte Herausforderungen ein Stück weit universell sind. Das als Basis. Ich denke grundsätzlich, viele CROs wissen, wie wichtig Solution Engineers oder wie auch immer man sie gerade nennen möchte, sind, aber sie sehen sie als technischen Sidekick für die eigentlichen Owner der Deals. Das sind dann wahrscheinlich eher Account Executives, das bei Early Stage wären das SDRs, BDRs oder wie auch immer man sie nennen möchte. Das ist schon witzig, in unserer Branche hat alles irgendwie 800 verschiedene Namen. Und damit geht man natürlich immer so ein Stück weit am Thema vorbei und verschenkt viel Potenzial. Also für die Sales-Leute war ich schon immer der Techniker. Für alle Techniker war ich schon immer irgendwie Sales. Ne? Also dass man ist so in so einer Gefangenen, so zwischen zwei Professionen. Warum verschenkt man dann relativ viel Potenzial? Weil ich glaube, der Grund, warum SAs eigentlich so wertvoll sein können, ist die nachhaltige Beratung, die man dem Kunden gegenüber bringen kann. Und dann schafft man halt schon Wert, bevor man irgendwas verkauft. Und das Verkaufen kommt dann eigentlich mehr so in den Hintergrund und ist so ein netter Nebeneffekt. Dementsprechend oftmals hat man halt so einen Fokus auf Demos, ja, und du hast ja letztens sehr schön den Demo Monkey verkörpert. Das war natürlich witzig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch unglaublich traurig in Anführungsstrichen, weil so witzig das ist, diese Verkleidung war, so traurig ist das, dass man so eingeschränkt wird ganz oft, statt wirklich nachhaltig für Wertschöpfung zu sorgen.
Also du sagst im Prinzip, wenn der CRO, oder ich meine, wir können CRO auch durch, ich sag mal, Head of Sales irgendwie ersetzen, also jemand, der die Verantwortung für Vertrieb hat, der CRO wäre dann sicherlich global so die höchste Instanz, die es da geben kann. Und je weiter oben wir im Kopf, glaube ich, klar sind, was Presales leisten kann, desto besser ist es für die Gesamtorganisation. Aber im Prinzip sagst du, hey, die sehen uns im Presales vielleicht zu oft noch als Technical Support, ja, oder diesen berühmten Demo-Monkey. Und damit wird Potenzial verschenkt. Wenn es jetzt so gesehen wird, dass dieser Demo-Monkey, dieser Tech-Support ist, den der AE sozusagen als Ressource mal, wenn er Lust hat, dazuzieht und ihm befiehlt, was er gerade tun soll. Also wie wirkt sich das aus auf das gesamte Sales-Team und auf die Kunden? Was ist die Konsequenz davon, dass wir das so herschenken?
Also es geht ja schon relativ früh los, ne? Ich hatte in der Vergangenheit relativ viele Diskussionen zum Thema Discovery. Und ihr habt ja auch da so schöne Hoodies, einer meiner Lieblings-Hoodies. Kann ich dummerweise privat kaum anziehen, weil es außerhalb vom Sales keiner versteht. Ja. Thema Discovery. Ja, dann hat man so Diskussionen mit AEs. Wenn du sagst, ja, wir brauchen eine Demo, nächste Woche Montag brauchen wir eine Demo. Und dann sagst du, okay, wann kann ich Discovery machen? Und dann kriegst du als Rückfrage, wieso brauchst du eine Discovery? Der BDA hat mit denen schon geredet, ich habe mit denen schon geredet. Wir können nicht die gleichen Fragen nochmal stellen. Was automatisch zur nächsten Frage führt, und ich meine, jetzt haben wir Gong alle und Gong übernimmt viele dieser Dinge, da scheiterte meine Vergangenheit ja schon mit so einfachen Nachfragen wie, ja, wo hast du denn die Aufzeichnungen des BDAs, wo hast du denn deine Aufzeichnung, was hast du gefragt, hat der Kunde geantwortet? Und dann könnte man das erstmal angucken und können dann sagen, okay, aber ich weiß jetzt immer noch nicht so genau, was ich eigentlich zeigen soll. Ja, was sind denn so die Top 3 Dinge, die den Kunden wirklich abholen? Ja, was möchte der Kunde erreichen? Damit man dann das, was man in der Schublade hat oder was man zeigen kann, wirklich auf das abbilden kann, was den Kunden antreibt. Das ist ja mittlerweile nicht mehr nur Folklore, das ist nachgewiesenerweise ein harter Conversion-Treiber. Und da hast du halt meistens noch keine Informationen. So. Und zurück zum CRO an der Stelle. An der Stelle stinkt der Fisch natürlich vom Kopf her, wenn der CRO es okay findet, dass wir keine weitere Discovery machen müssen, um eine Demo zu haben, macht doch die 0815 Standard-Demo, dann kannst du dich querstellen. Als SE-Leader kannst du dich querstellen und als SE-IC kannst du dich natürlich noch viel mehr querstellen. Du wirst es machen zum Schluss. Und bei uns hat das halt ganz oft auch mit dieser Oldschool-Sales-Denke, Oldschool-Sales-Organisation, ja. Der AE ist am Ende des Tages immer derjenige, der Recht bekommt. Und wenn du dich dagegen stellst, dann wird es skaliert. Und dann kriegst du entweder irgendwann, also in der Regel ist der so der VP oder der Sales Director, der ruft dann quasi beim SE an und der SE beschwert sich dann bei mir und dann sage ich dem Director oder VP, ja, aber der SE hat da schon einen Punkt und drücke das wieder zurück und dann wiederum eskaliert er das weiter an den CRO oder an den CEO manchmal sogar. Und dann kommt der und sagt, ja, wir machen das jetzt aber. Und das ist natürlich nicht sinnvoll für die Outcomes. So, jetzt kann man verschiedene Ebenen von Outcomes sehen an der Stelle. Erste Outcome ist, wir haben natürlich intern Knatsch. Ja, wenn die ganze Zeit die AEs sagen, die SEs wollen nicht arbeiten und die machen nicht das, was ich will und die SEs sagen, aber der AE stellt die notwendigen Fragen nicht, dann hat man natürlich intern ein Vertrauensproblem. Und das Witzige daran, das ist mir erstmalig bewusst geworden, nach Jahren in meinem Teich bin ich dann irgendwann zu so einem Branchenevent von Vivin, darf ich das hier sagen? Also Hersteller von SE-Software, die haben eingeladen zu so einem Event und das hat mir dann wirklich mal die Augen geöffnet, weil wirklich in diesem Event lauter SE-Leader saßen, die alle genau diese Story erzählt haben. Ja, also es war schon verrückt quasi, fast. So intern haben wir ein Vertrauensproblem. Das nächste Vertrauensproblem haben wir mit dem Kunden, weil denen erzähle ich logischerweise nicht so hundertprozentig das, was sie hören wollen, weil wir haben sie ja gar nicht gefragt, was genau sie hören wollen. Dementsprechend kommt das natürlich zum also wichtigsten Outcome am Ende des Tages. Die Conversion-Zahlen werden natürlich darunter leiden, weil wir nicht die notwendigen Schritte gegangen sind, um alles dafür zu tun, damit der Kunde sich hundertprozentig abgeholt fühlt, hundertprozentig zu Hause fühlt mit unserer Lösung und ja, dementsprechend leidet dann auch am Ende des Tages der Umsatz. Ja, und das ist am Ende des Tages das, was zählt.
Du leitest ein Pre-Sales oder Solution Engineering Team? dann komm in unsere Pre-Sales Leadership Community. Über 185 Leader aus Firmen wie Salesforce, SAP und vielen deutschen SaaS- und IT-Unternehmen treffen sich hier. Virtuell alle 2 Monate und bei exklusiven Networking-Dinnern. Hol dir frische Impulse, Best Practices und strategischen Austausch, statt nur in der eigenen Welt zu bleiben. Die ersten Events für Q1 2026 sind schon in Planung und schnell ausgebucht. Jetzt kostenfrei Mitglied werden unter serockstars.com/community. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Wichtiger Hinweis, wir prüfen jede Anmeldung per Hand. Solltest du keine Führungskraft sein, ist diese Community leider nichts für dich. Wir freuen uns auf dich.
Jetzt versuche ich es mal nochmal auf diese CEO-Ebene zu heben, ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen. Also man sieht den Pre-Sales vielleicht als Tech-Support. Das Zweite, was du angesprochen hast, da würde ich ja sogar behaupten, das geht schon über Pre-Sales hinaus. Und das hat ja was mit, wie gehen wir methodisch und dann auch ganz taktisch sozusagen das Kundenengagement an. Und wenn jetzt Discovery ein Streitpunkt ist im Sinne von, ja, brauchen wir nicht, mach einfach hier unsere Vanilla-Standard-Demo und dann wird es schon passen. Also dann hast du, glaube ich, noch ganz andere Probleme in deiner Vertriebsorganisation und da würde ich den Pre-Sales mit dazu nehmen auf jeden Fall. Und ich kann dir total folgen, wenn du natürlich schlecht arbeitest in diesem Kundenengagement und auch dann hier vielleicht diesen Consultative-Ansatz deiner Pre-Sales-Menschen nicht bereit bist einzusetzen, zusammen mit dem Kunden im Sinne von Discovery, im Sinne von Deep Dive und so weiter, ja, dann wird das logischerweise ein Outcome auf negativen Outcome genau auf solche Dinge haben. Bin ich mit dabei. Hast du, weil, wie gesagt, dieses Thema Disco, methodisch und so weiter, wie engagen wir, da würde ich schon alle mit im Boot sehen. Gibt es noch andere Dinge auf dieser High-Level-CRO-Ebene, Tech-Support, Methoden nicht ausgeschöpft? Sind noch andere Sachen, wo du sagst, hey, die habe ich gesehen, wo du dann zum Schluss gekommen bist, boah, der denkt null Presets mit irgendwie, der sieht nur irgendwie seine Quota und will irgendwie schnell zum Abschluss kommen?
Du sagst es jetzt, das klingt so negativ, das ist ja auch okay. Ich meine, es ist ein Job, daran wird er gemessen und das müssen wir ihm auch zugestehen. Ich glaube, dass man sich da teilweise, dass sich ein CRO auch gerne selbst im Weg stehen kann, wenn er diese Werkzeuge nicht nutzt. Und ein weiteres Beispiel von einem Werkzeug, das er nutzen kann, wenn er SEs entsprechend einsetzt, das ich hier auf meinem Vorbereitungszettel notiert habe, ist, dass man auch im Forecast und Strategy Meetings oftmals nur auf AEs zurückgreift. Und Forecast Accuracy ist ja so ein Thema, das in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel diskutiert wurde. Und jetzt muss man sich diese Dynamiken in so einem Meeting vorstellen. Du hast halt auf der einen Seite die AEs, die halt ihre verschiedenen Deals präsentieren. Und auf der anderen Seite, also in der Regel gibt es ja mehrere Ebenen von Forecasts, aber ich meine, natürlich versucht der AI quasi seine Deals zu beschützen und zu beschreiben. Und natürlich challenged der jeweilige Sales Leader der jeweiligen Ebene. Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Wie ist das mit Band, Medpick, wie auch immer diese Dinge heißen? Hast du das alles gemacht? Dann sagt er natürlich bei allen Deals, die er präsentiert, ja, habe ich. Und dann sieht man zwei Extreme. Man sieht einmal die Leute, die einfach wenig Pipeline haben und wenig zu präsentieren haben, die werden tendenziell eher etwas drüber liegen mit ihrer Präsentation. Und dann auf der anderen Seite hast du die Sandbagger, die einfach viel Pipeline haben, aber aus verschiedenen Gründen vielleicht dieses Quartal schon überperformt haben und nächstes Quartal halt auch noch genug haben wollen. Und dann, ja, hast du halt diese Steuermechanismen so ein Stück weit. Und an der Stelle hilft das natürlich auch, verschiedene Stakeholder, auch an der Stelle natürlich nicht nur SEs, sondern alle möglichen Leute, die in den Deals beteiligt sind, mit zu Wort kommen zu lassen und dem Ganzen eine gewisse Balance zu geben. Vor allem deswegen, weil AEs, wie gesagt, 100% in der Regel am Deal-Erfolg gemessen werden und dementsprechend potenziell in ein Extrem neigen werden. Und SEs in der Regel ja weniger stark mit den eigentlichen Deal-Erfolgen intensiviert sind und dementsprechend vielleicht ein bisschen balancierter, ein bisschen distanzierteren Blick haben. Ja, auch da vergibt man meiner Meinung nach relativ viel Potenzial. Und die Diskussion, die wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, schon mal hatte, ist dann auch diese Oldschool-Diskussion des Ratios bezüglich AE zu SE-Ratio. Und ich finde, das fasst das Ganze ein bisschen zusammen, weil ich glaube, diese Ratio-Diskussionen sind tendenziell eher eine Geschichte, die in die Vergangenheit gehört, weil wir heute eigentlich alles Mögliche messen können und einfach viel besser messen können, was machen denn die SEs und wie beschäftigt sind sie und ne, welche Aufgaben müssen sie vielleicht gar nicht machen müssen, aber bei uns müssen sie machen, weil sie kein anderer macht und so weiter und so fort. Man hat also viel mehr Steuerungsmöglichkeiten und viel mehr Einsichtmöglichkeiten, sodass ja diese Ratio-Diskussion für mich die klassische Antwort auf die, was muss im CIO-Kopf passieren oder beziehungsweise wo merke ich, dass der CIO-Kopf vielleicht noch in der Vergangenheit ist. Ich weiß, verstehe aber auch, dass das oftmals nicht vom CIO selber kommt, sondern vom CFO zum Beispiel, der einfach vorgibt, okay, wir haben Budget XYZ und dann muss man sich irgendwie engagieren oder mit umgehen und diese Ratio-Geschichte ist quasi die 2010er-Version von wie man auf diese Antwort am besten wie man auf diese Frage am besten reagiert.
Wir kommen vielleicht später nochmal auf die Ratio zurück, wenn wir mal drüber reden, wie sollte es denn idealerweise aussehen. Jetzt habe ich mitgenommen, oder was ich raushöre bei dir, und ich kann total zustimmen. Also wenn im Kopf vom CEO nicht drin ist, hey, diese Rolle, diese Presets-Rolle, die kann vielleicht auch mal den Unterschied machen. Die bringt ein Skillset mit, was wir im Kundenengagement nutzen können, die bringt aber vielleicht auch ein Skillset mit, was wir intern nutzen können, um besser zu forecasten, besser zu qualifizieren, besser die nächsten Schritte anzugehen. Aber wenn ich natürlich den Presales als Tech-Support und als Demo-Monkeys sehe, dann werde ich diese Skills mir weder zunutze machen, noch werde ich sie weiter entwickeln und hegen und pflegen. Und jetzt hast du vorhin schon, um mal ein bisschen operativer zu werden, so einen Punkt angesprochen, wo es durchaus mal richtig knallen kann. Ne? Der eine sagt, ja, wir machen jetzt die Demo, weil wir haben den Kunden schon lang genug gelangweilt. Und der andere sagt, nee, ich hätte aber noch 10 Fragen. Und ich will jetzt gar nicht so sehr dieses AESE-Ding, sondern mal eine Ebene höher gehen. Da ist jetzt der Presales-Leader, meinetwegen für Deutschland oder für EMEA. Und da ist der Sales-Leader für Deutschland oder für EMEA. Und bei denen kommt's jetzt an. Ne? Der AE schimpft, boah, der SE verlangsamt meinen Deal. Der SE schimpft, hey, ich kann hier keinen geilen Job machen, weil ich krieg keine Disco. Und jetzt klärt ihr zwei das mal bitte. Was sind denn außer diesem Discovery als Beispiel, was sind so andere Reibepunkte, die du erlebt hast? Mit was sind die Leute zu dir gekommen und welche ernsthaften Diskussionen hast du mit deinem Sales-Counterpart gestartet?
Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil die hast du vorab mir nicht zukommen lassen. Aber mir kommt sofort eine Geschichte. Ich war irgendwann vor Jahren mal im Urlaub und da ruft mich einer der VP Sales an und sagt, ich müsse meinen SE zurückpfeifen. Also, hör mal, ich bin gerade im Urlaub, ich bin jetzt nicht mittendrin. Erklär mal kurz. Und dann ging es halt darum, dass wir einen Deal hatten, übersees, vergleichsweise nicht ICP, würde man das heute nennen, Geschichte. Und naja, es war mehr so eine Branchenlösung, die wollten. Dann haben sie quasi eine Liste von Requirements aufgestellt und wir haben das quasi angeguckt, haben das abgeschätzt, wie groß der Aufwand, wie groß ist die Out-of-the-Box-Abbildung und kamen dann irgendwie auf 50%. Ja, 50% Out-of-the-Box. Das lag, wie gesagt, an zwei Gründen. A, Branchenlösung und B, sie haben alles, was so Basis-E-Commerce ist, in dem Fall haben sie einfach rausgelassen. Ja, und dann hast du einfach automatisch 50% von deren sehr spezifischen Anforderungen gehabt. Und meiner Meinung nach, und ich habe mir das dann angeguckt, auch gemeinsam mit der SE, war das durchaus in Ordnung und gar nicht so schlecht. Man musste es halt nur anders kommunizieren. Aus Sicht des AEs bzw. des VP Sales hieß das 50% Out-of-the-Box Coverage. Damit brauchen wir gar nicht erst anzutreten. Ja, da erwartet der Kunde einfach 80, 90, 100% am besten. Und wollte da quasi dem SE diktieren, was er da als Out-of-the-Box-Coverage anzugeben habe. Und die Antwort des SEs, und da kann ich immer noch 100% dahinter stehen und das unterstreichen und das supporten, war, dass er das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, das da hinzuschreiben, weil das wäre 100% Lügen. Jetzt ist das mit dem Lügen, ich meine, ich habe jetzt auch gesehen, das ist ja einer von Eddies Lieblingssprüchen, den hat er ja beim Meeting auch wieder gebracht. Was ist der Unterschied zwischen einem AE und SE? Der SE weiß, dass er lügt. So, jetzt an der Stelle möchte ich immer darauf hinweisen, dass natürlich diese Dinge immer so ein bisschen unterschiedlich definiert werden können, aber ich habe immer zu meinem Team gesagt, ich würde euch immer raten, niemals zu lügen. Ich denke da immer so ein bisschen an Spy Game zurück. Da meint Robert Redford zu Brad Pitt auch, wie viele Lügen hast du da jetzt gerade gebracht? Dann sagt er 5. Dann sagst du, ja, du musst jetzt dafür sorgen, dass all diese Lügen irgendwie wahr werden. Ja, und das ist halt schwer. Und das ist beim Pre-Sales genauso. Oder beim Sales genauso. Jede Lüge, jede aktive Lüge, die ich habe, oder die ich anbringe beim Kunden, hat absolutes Potenzial, nachher uns zurückzuverfolgen. Und das willst du nicht in deinem Sinne, weil es könnte noch vor dem Verkauf problematisch werden. Aber das willst du schon gar nicht auch für dein Projektteam später. Was manchmal okay ist, ist, dass man sagt, über manche Dinge spreche ich einfach nicht aktiv. Ich weiß, dass bestimmte Dinge potenziell da sind, die markiere ich auch im Deal, im CRM zum Beispiel. Aber ich spreche sie natürlich nicht proaktiv an. Wenn der Kunde mich jetzt aber aktiv danach fragt, dann versuche ich ihm politisch korrekt, aber korrekt zu antworten.
Ja, ich finde es einen ganz spannenden Punkt. Also ich bin auch auf der Seite zu sagen, also Lügen ist raus, das ist keine Option. Ich glaube, dieser spannende Punkt ist, man kann sich ja intern mal die Frage stellen, jetzt hat man diese Situation bewertet und sieht, 50% haben wir nicht out of the box, die wären irgendwie Projekt, individuell, was auch immer. Und dann kann man sich ja intern mal fragen, SE, also Pre-Sales und Sales mal miteinander, so, also glauben wir, dass wir dem Kunden hier eine gute Lösung anbieten können, sind wir davon überzeugt und glauben wir, dass wir den Kunden davon überzeugen können? Wenn die Antwort auf diese Frage ja ist, dann kann ich mir im zweiten Schritt überlegen, auf welche Art und Weise glauben wir, das kommunizieren zu müssen, damit der Kunde sagt, ja, ist eine geile Idee, die ihr da habt, ja. Und dieses Kommunizieren wird nicht beinhalten, hey, wir haben 100% out of the box, sondern hier ist unser Approach und lass uns mal gucken, ob der für dich den Mehrwert stiftet, den du eigentlich haben willst. Also so gucke ich da immer drauf. Und wenn die Antwort auf die erste Frage intern eigentlich schon nein ist, wir glauben selber nicht dran, dass wir mit 50% out of the box hier irgendwas gewinnen können, ja, dann bitte disqualifiziert das Ding. Dann macht es überhaupt keinen Sinn, hier weiterzureden.
Genau. Und ich meine, bei uns ist es ja so, dass wir haben eine Software, deren Stärke die Flexibilität, die Anpassungsfähigkeit, die Möglichkeit ist, einem Kunden das bauen zu lassen, was er spezifisch für seinen Use Case braucht. Und wenn der Kunde das nicht braucht, dann hast du per se einen schweren Stand, weil du entweder teurer bist als eine Stangenlösung, die diese Flexibilität dann aber nicht braucht, oder weil du eben weniger Feature Completeness hast bezüglich branchenspezifischer Anforderungen. Und dann gibt's halt oftmals Branchenlösungen. Wenn es sie nicht gibt, dann hast du wieder einen großen Vorteil, ja, weil du dann diese branchenspezifischen Anforderungen bauen kannst oder erlaubst dem Kunden, dass er das baut. Aber das muss man halt bedenken, ja, und genau das ist der Punkt. Der ICP wäre das halt nicht, war keine, was wir sophisticated, kein sophistiziertes Projekt, ja, keine Anforderungen, die jemand anders nicht auch schon 10.000 Mal nachgefragt hat, dann hast du es halt per se schwer. Und das habe ich dann auch das war im Nachhinein, wir haben den Kunden dann auch nicht gewinnen können. Wer hätte das gedacht? Obwohl wir die Zahlen so ein bisschen freier interpretiert haben. Aber es war immer noch zu wenig. Aber das war am Ende des Tages, sind das meistens selbst Prophezeiungen, die sich selbst bestätigen nachher, weil der Kunde einfach nicht dieses Bedürfnis hat, spezifische Dinge zu haben.
Also dann haben wir schon mal zwei Reibungspunkte. Ne? Das eine ist so dieses, ich sag mal, methodisch-taktische mit der Discovery. So, da sehen wir es anders. Der AE hat vielleicht den Traum, ich komme viel schneller durch die Tür, wenn ich dir früh eine Demo zeige. Wir beide glauben zu wissen, wenn ich am Anfang ein bisschen langsamer mache, dann kann ich hinten raus, habe ich einen krassen Accelerator. Weil das gerade Discovery ja so einen Zinseszinseffekt hat. Wenn ich vorne gut arbeite, dann wird es bei der Demo, beim Solution Build, bei der Negotiation, werde ich einfach Vorteile haben, inhaltlich und geschwindigkeitsmäßig.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar sagen, dass wenn du eine geile Discovery machst, baust du dir schon so einen Vertrauensvorsprung gegenüber potenziellen Mitbewerbern auf, dass es wie ein Pitch, ohne zu pitchen, wenn man das gut macht.
Ja, gehe ich mit. Also methodisch, taktisch. Und das Beispiel, was du angesprochen hast mit dem, hey, pfeif den mal zurück, hat ja auch was mit, so ein bisschen was mit Mindset zu tun, aber natürlich auch viel mit Kommunikation. Ich kann natürlich sagen, lieber Kunde, also die Hälfte von dem, was wir wollen, können wir gar nicht. Oder ich kann sagen, hey, dank unserem super flexiblen Approach, den wir haben, sind Dinge, die sind einfach schon da für eure Branche und hier sind spezielle Dinge, die ihr euch wünscht, die könnt ihr mit unserer Plattform auch problemlos bauen, also Time to Market, haben wir für euch vielleicht einen Added Value. So, also so kann ich die Story ja auch erzählen.
Time to First Transaction nennen wir das.
Fair enough, ja. Aber so, also da gibt es Unterschiede. Hast du noch weitere Punkte? also wo es knallt im Sinne von Reibung, wo du als Pre-Sales-Head mit dem Sales-Head vielleicht auch immer mal wieder so aneinander gerasselt bist und den Kopf geschüttelt hast und ihr euch dann mal nett unterhalten habt?
Ja, also geknallt hat es in der Regel nicht, aber ich meine, natürlich reibt es sich bei Themen wie Priorisierung, was ist wie wichtig. Ich weiß nicht so genau, wie es bei anderen Unternehmen ist. Du hast halt dann meistens auch noch Verantwortlichkeiten außerhalb vom Sales, die du halt irgendwie trotzdem noch machen musst. Da gibt es natürlich gar kein Verständnis für. Wir haben zum Beispiel bis heute immer noch die Gartner-Präsentation gemacht, die uns dann irgendwann auch zum Leader gemacht haben. Und dann im Nachhinein ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir es gemacht haben. Aber in der Situation, wo du 2 Wochen sagst, ja, aber wir können jetzt keine Custom-Demos bauen, weil wir uns hier auf das da fokussieren müssen, das wird dann meistens auf wenig Gegenliebe stoßen. Ownership ist sicherlich eine Frage, wo es nicht knallt, aber wo auf jeden Fall viel Potenzial ist. Wir haben über die Zeit nachher einfach zum Regelfall gemacht, dass eigentlich jedes Deal-Team oder jeder Deal, der über Stage 2 hinauskommt, und Stage 2 ist quasi, wir fangen jetzt an, wirklich daran zu arbeiten, dass das Deal-Team mindestens immer aus einem AE und einem SE bestehen muss. Potenziell mit einem Partner-Manager, mit einem Customer-Success-Manager, mit einem, wenn nötig, Product-Manager und potenziell auch mit Tech-Personen, je nachdem, was es für ein Deal ist. Aber mindestens diese beiden. Und du hast halt wirklich so eine Art Co-Ownership-Modell. Und ich glaube, das ist extrem viel erfolgsversprechender, wenn man solche Dinge so etabliert. Nicht nur, weil der SE den AE korrigiert, sondern auch, weil man aus so einem Service-Denken rauskommt im SE-Bereich, ja, wo ich sage, hey, mach mal eine Demo. Ja, okay, ich mache mal eine Demo, ich habe meine Demo fertig, jetzt bin ich raus. Nächste Demo, nächster Scope oder was auch immer. Sondern, dass ich auch als SE darüber nachdenke, wie kriegen wir diesen Kunden weiter? Wie entwickeln wir den Deal? Wie supporten wir den Kunden, vielleicht auch über den Deal hinaus, über die Dealplatzierung hinaus, um so für Erfolg zu sorgen, um so dann für Case Studies zu sorgen, um für Upsells potenziell zu sorgen und so weiter und so fort.
Also ich fasse es mal jetzt gerade so mit meinem Gedanken zusammen. Woran merke ich, dass es im Kopf vom CRO noch nicht so richtig Klick gemacht hat mit den Pre-Sales? Ich merke es dann, wenn ich das Gefühl bekomme, dass hier Sales und Pre-Sales nicht auf Augenhöhe miteinander agieren. Im Sinne der Kunden, im Sinne der Unternehmung. Und was du auch gerade gesagt hast, wenn wir nicht auf dem Level sind, dass wir uns hier gegenseitig accountable halten, um am Ende gemeinsam erfolgreich zu sein, sondern wenn halt Pre-Sales eine Ressource ist, egal ob jetzt Tech-Support, Demo-Monkey oder was auch immer. Das ist gerade so das Bild in meinem Kopf. Ich habe es auch so erlebt. Ja. Ich habe es auch Gott sei Dank anders erlebt. Und lass uns mal genau diesen Schwenk machen. Jetzt haben wir ein bisschen darauf hingewiesen, wo sind vielleicht Fallstricke oder wo finden sich vielleicht auch gerade die Pre-Sales-Leader wieder? Wenn der CRO Pre-Sales verstanden hat, und ich habe vor kurzem so einen Podcast gehört, da war so ein Founder, der hat eine Company aufgebaut, der hat dann irgendwann mit einem Podcast gesagt, hey, weißt du, die wichtigste Rolle bei uns ist eigentlich dieser Pre-Sales, weil die sorgen dafür, dass hier was anders wird. Ja? Also er wollte damit seinen Sales gar nicht abwerten, aber da dachte ich so, ah ja, der Typ ist smart, ne? Der hat es irgendwie erkannt. Und
guter Mann.
Ja, die bilden da so ein dynamisches Duo und das scheint eine super coole Geschichte zu sein. Und ich meine, ja, der war der Founder und der CEO von der Bude und der hatte das irgendwie mit drin. Der hat das für sich anscheinend sehr früh erkannt, dass das da ein riesiger Hebel ist, wenn man diese Rolle aktiv mitgestaltet. Jetzt hat es im Kopf vom CEO Klick gemacht und er denkt das von Anfang an mit. Was sind denn die Dinge, die der von oben, also top-down, machen würde, woran ich als Pre-Sales-Leader auch merke, der hat einen Plan und der nimmt uns mit und der sieht das große Ganze.
Also wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste für die tägliche Arbeit der SEs bei uns war, dass man gemerkt hat, dass die Regeln, die ganz normal sein sollten, die Common Sense sein sollten, einfach stärker bei den verantwortlichen Sales-Leuten auch befolgt wurden. Ja, es gab halt weniger so Alleingänge, wo der AE quasi eine Demo für den nächsten Tag versprochen hat, ohne Discovery. Und du hast gemerkt, hey, ja, okay, wir haben einen gewissen Aufwand, um ein Projekt umzusetzen, aber das hat auch seine Gründe, auch so ein bisschen Richtung Pitch kein 0815-Pitch, sondern versuchen darüber nachzudenken, okay, was treibt den Kunden? Das waren, also aus meiner Sicht sind das alles erstmal Common Sense-Sachen, aber auch da ist natürlich erstmal, ich glaube, in der Vergangenheit hat man die Salesler einfach machen lassen. Das waren so ein bisschen diese, wie mystisch. Ja, früher habe ich auch immer gedacht, so Sales-Ausbildung zum Beispiel ist einfach schwer, weil wie würde eine Prüfung für einen Salesler aussehen? Ja, also das ist einfach keine, es gibt keine wirklich fix messbaren Attribute, die jemand im Sales mitbringen muss. Und das hat sich dann so ein Stück weit geändert. Ja, man redet halt mehr über inhaltliche Dinge auf einmal. Nicht nur im Deal selber, sondern auch auf Sales-Leadership-Ebene. Dass man so ein bisschen stärker hinterfragt, wieso laufen bestimmte Dinge gut, wieso laufen bestimmte Dinge nicht so gut. Und dass man da alle mit ins Boot holt, gar nicht mal nur die Solution Engineers, sondern eben auch sowas wie Partner. Ja, wenn du eine partnergetriebene Sales-Organisation bist, dann musst du logischerweise auch deutlich mehr darüber wissen wollen. Und ich glaube, dieses Wissen wollen ist überhaupt ein guter Stichpunkt. Ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften, die jemand, der im Sales ist, haben sollte und jemand, der in Sales Leadership ist, natürlich umso mehr, ist diese Neugier, ja, rausfinden zu wollen, was treibt den Kunden, wie kann ich den Kunden effektiv bedienen, nicht nur, wie kann ich jetzt hier mein Ding verkaufen, sondern wie helfen wir dem Kunden erfolgreicher zu sein und so ein Stück weit dieses Empathische. Und wenn man das hat, dann ist man, glaube ich, schon relativ weit vorne. Und das sorgt dann eben auch für mehr Vertrauen im Team und beim Kunden. Und ich glaube fest daran, dass wenn man diese Dinge so auf die Straße bringt, dass man dann einfach auch mehr Erfolg haben wird.
Ja, hundertprozentig. Also ich meine, ich höre jetzt raus zu sagen, der denkt das große Ganze mit, der hält die Leute accountable, der sieht den Wert von beiden Rollen. Also wir müssen auch mal ganz klar sagen, es gibt viele Aufgaben, die ein AE heute hat, die würde kein Preseller dieser Erde gerne machen wollen, aber sie müssen gemacht werden. Es muss Pricing gemacht werden, es muss Angebot gemacht werden, es muss Cold Calling gemacht werden, es müssen viele Dinge gemacht werden, auf die, glaube ich, die meisten SEs keinen Bock haben. Deswegen sind sie auch SEs und die anderen halt AEs. So, wir erkennen an, beide Rollen bringen sehr wertvolle Dinge mit und wir schmeißen diese Stärken zusammen. Was ich auch raushöre bei dir ist, der CRO, der hat in seiner Organisation einen Prozess, eine Methode, ein Engagement-Modell etabliert. Und es gibt aber auch Konsequenzen, weil es wird nicht mehr toleriert, dass wir Bullshit-Vertrieb machen. Ja? Ja, Kunde hat angerufen, morgen mal schnell eine Demo, okay, let's go. Sondern wir haben ein gemeinsames Verständnis davon, wie ein gutes Kundenengagement aussieht. Und wir halten die ganze Organisation accountable, dass das auch so passiert. Ja? Mag immer mal irgendeine Ausnahme geben. Da sagt dir der CEO von deinem Wunschkunden, ich habe morgen 20 Minuten Zeit für Sie, zeigen Sie mal, was Sie haben. Da wirst du in dieses Meeting gehen, no matter what, würde ich sagen. Aber in der Regel hältst du natürlich die Leute accountable und hast dann ein anderes Miteinander, ein anderes gegenseitiges Verständnis, andere Forecast-Calls und vermutlich auch andere Kundenengagements. Kann ich total, total mitgehen. Hast du, jetzt mal operativ wieder gesprochen, bestimmte KPIs oder Formate, wo du sagst, hey, die haben sich als hilfreich erwiesen in diesem Alignment, Sales, Pre-Sales Management, um da einen guten Job zu machen?
Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube grundsätzlich, dass erstmal ein guter Start ist, regelmäßig zu reden. Ich hatte durchaus Zeiten in der Vergangenheit, wo es schwer war, den CRO überhaupt ans Rohr zu bekommen. Ja, beschäftigt und Quartalsende und so weiter und so fort. Aber es ist halt schwierig, dann in der Luft zu hängen. Ich glaube, man muss auch daran arbeiten, dass man Solution Engineering spezifische KPIs misst und dann sukzessive beim CRO genau etabliert. Und gleichzeitig glaube ich aber daran, dass wenn du erfolgreich sein willst, zum Beispiel zu argumentieren, dass du mehr Team brauchst, dass du bestimmte Tools brauchst, dass du in der Situation darüber nachdenken musst, was der CRO davon hat. Und ultimativ bedeutet das halt oft genug, dass du gar nicht mit deinen deinen Solution Engineering KPIs argumentieren kannst, sondern dass du mit den KPIs argumentieren musst, die den CRO beziehungsweise vielleicht den CEO auch oder CFO entsprechend abholen. Und dann redest du im SE-Bereich halt schon eher über, ich mache die AE so und so viel effektiver und damit erlauben wir einfach mehr Deals zu betreuen gleichzeitig oder schneller oder qualitativ hochwertiger RFIs zu beantworten zum Beispiel. Und das hat sich auch immer als relativ erfolgsversprechend auch gezeigt. Ja, wir wollten ein Tool für RFIs, weil RFIs im SE-Bereich natürlich sehr, sehr viel Zeit gefressen hat. Aber dann haben wir geguckt, oh ja, wir haben immer so viele Subject Matter Experts, die jedes Mal auch mit reingezogen werden müssen von der Technikseite, von der Legal-Seite, von der Security, GDPR-Seite. Und dann wiederum hast du relativ einfach dem CFO klar machen können, ja, so und so geht's. Also es ist halt so eine Mischgeschichte. Am Ende des Tages zählen halt nur zwei Größen. Das hat man in der Uni erstes Semester gelernt. Und das ist entweder wie helfen wir, mehr Umsatz zu machen oder wie helfen wir, die Kosten zu drücken. Von dem sollte man sich jetzt auch nicht verabschieden, aus meiner Sicht. Also ja, es gibt andere KPIs, auch spezifisch für SEs, aber am Ende des Tages sollte man immer diese Conversion zu umsetzen, ziehen können.
Und ich kann das mitgehen, ne? Ich meine, das ist ja wie in Richtung der Kunden. So, also da gibt es am Ende betriebswirtschaftlich gesehen vielleicht drei Komponenten: Umsatz, Kosten, Risiko. Und wenn du auf die nicht einzahlst mit dem, was du da anbietest, dann ist die Frage, warum solltest du relevant sein? Also ich versuche es nochmal auseinander zu dividieren. Auf jeden Fall regelmäßig sprechen, ne? Auch so fixe Termine drin haben, ob das jetzt Surefix oder wie auch immer heißt, am besten mit einer vernünftigen Agenda, weil time is valuable, auf jeden Fall. KPIs hast du natürlich in Richtung deiner Pre-Sales-Organisation, aber auch dieses Bewusstsein zu haben, hey, also worauf guckt denn mein CRO? Was ist denn für den relevant und wie kann ich diesen Beitrag leisten und dann eben auch so argumentieren? Und auch intern muss ich halt verkaufen, ne? Wenn ich da eine Lösung haben will für RFIs, Demo-Automation oder neuen Headcount, ja, dann muss ich halt mit einer guten Argumentationskette um die Ecke kommen. Und ich finde einen spannenden Punkt, also ist vielleicht mehr so operativ, zumindest habe ich das so erfahren dürfen. Wenn du KPIs hast zu bestimmten Dingen, dann laufen Gespräche auf einmal ganz anders. Ne? Wir hatten ja vorhin dieses Thema, ja, deine Preseller, die verlangsamen da die Deals. So, das ist so ein Bauchgefühl, das ist so eine Emotion, wo ich mir denke, was willst du eigentlich von mir? Ja, also gib mir doch mal Fakten. Ne? Und ich hab früher oft gesagt, ja, deine Seller verschwenden meine Ressourcen. Und dann hat der gesagt, ja, wo steht denn das? Und irgendwann konnte ich sagen, ja, hier auf meinem Dashboard übrigens. Weil da konnte ich auf einmal dann darstellen, wie du es gesagt hast, ey, guck mal, hier ist die Liste deiner Seller, hier ist die Zahl der Demos per Opportunity und hier ist übrigens die Zeit, die das konsumiert hat, versus den ACV, den deine Leute gerade hier reinholen.
Genau.
So, dann wird es erstmal sehr still in dem Raum, dann wird es erstmal sehr still, aber dann redest du, und da geht's ja gar nicht, ich will ja gar nicht gegen diese Menschen reden, bitte nicht falsch verstehen, aber guck mal, so ist die Situation. Und es ist doch nicht sinnvoll, dass wir hier für einen Kunden mit 50.000 ACV 7 Demos machen. Also Entschuldigung, da läuft doch irgendwas schief, oder?
Ja, es geht ja auch oftmals darum, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und oftmals ist es ja dann auch ein Schutz vor weiterer Eskalation, weil das hilft in der Regel ja nicht, ja, wenn dann der VP irgendwas, Sales, vor dir steht und sagt, dein Team macht das und das. Die Eskalation, ich scheue mich davor gar nicht dann so oftmals, aber es ist einfach Zeitverschwendung für uns alle. Weil die Argumente haben wir, ja. Und wenn du datengetriebene Argumente hast, dann hilft das in der Regel, bestimmte Dinge vorher schon zu lösen, ohne dass sie überhaupt hochkochen. Und grundsätzlich in dieser ganzen Diskussion kann man vielleicht auch da David Pink so ein Stück weit, der hat ja einige Sales-Bücher geschrieben, zitieren, der hat gesagt, am Ende des Tages sind wir alle in Sales. Ja, und in dem Fall, das hast du es gerade eben schön gesagt, wir verkaufen dann intern auch. Ja, wenn ich ein Tool will, dann muss ich verschiedenen Stakeholdern in meiner Organisation verkaufen. Wir haben zum Beispiel auch Promotion-Pitches. Ja, ich bin dann irgendwann ja VP geworden und musste einen Pitch dafür machen. Und das beschreibt es vielleicht auch ganz, ganz schön, wie diese interne Geschichte auch so abläuft. Wenn man das jeweils als Sales-Prozess intern sieht, dann kann man ja genauso, ja, Discovery, was treibt den, was möchte ich ihm verkaufen, was treibt ihn an, was dann Pitch, ja, ob das jetzt mit Slides ist oder einfach nur mit Wörtern in einem Meeting, sei jetzt mal dahingestellt, aber dann pitchst du die Idee und hast hoffentlich nachher einen Abschluss oder hast halt keinen und dann musst du halt gucken, wie gehst du damit um und versuchst du es nochmal mit einem neuen Pitch oder sagst du, okay, du lebst jetzt mit dem Status Quo und ich glaube, wenn man das so ein bisschen abstrahiert, dann dann ist das am Ende des Tages, dieser interne Tanz ist dann nichts anderes als der mit Kunden.
Absolut, absolut. Und um jetzt das Thema mal abzurunden, du hast es an vielen Stellen schon angerissen. Jetzt treffen wir ja auch in der Presets Leadership Community, Tim und ich reden auch mit vielen Leuten, du redest mit vielen Leuten. Gerade mit den Presets-Leadern, die sagen oft so, boah, so richtig scheiße, der Sales-Typ, der geht mir richtig auf den Keks. Also die sind so ein bisschen genervt, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Ich denke mir immer, ich kann dich verstehen, ich habe auch Empathie für dich und deine Situation. Aber jammern bringt ja auch nichts, ne? Also jetzt nur auf die anderen zu schimpfen, ist ja auch schwierig, weil den wirst du erstmal nicht ändern können. Was du aber ändern kannst, ist, wie gehst du selber mit der Situation um und was ergreifst du für Maßnahmen, damit es besser wird? Und jetzt habe ich bei dir eben schon rausgehört, also eine Sache, die ich als Presets-Leader tun sollte, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Head of Sales oder mein CRO uns jetzt noch in dieser Tech-Support- oder Demo-Monkey-Rolle sieht, dann muss ich anfangen, proaktiv zu agieren. Ne? Dann muss ich auf den zu gehen, dann muss ich ein bisschen einfordern, lass uns mal sprechen, dann muss ich mal ein bisschen versuchen darzustellen, wie sehe ich eigentlich Presales und was, glaube ich, können wir hier noch besser leisten und wie profitierst du, lieber Sales Leader, genau davon? Ich mache auch gerne die Arbeit, ja, aber ich brauche dein Buy-in. Also dieses proaktiv, ja, wirklich versuchen auch das zu verkaufen in seinem Sinne und nicht dieses, ich will aber, dass das so und so ist, weil ich glaube, dass das besser ist. Was sind noch Dinge, wo du sagst, hey, wenn du jetzt in der Presets-Leader-Rolle bist und du spürst da diesen Widerstand oder dieses Unverständnis, was kannst du noch ganz konkret tun, außer proaktiv diesen Dialog zu suchen und mit Mehrwert um die Ecke zu kommen?
Also ich glaube grundsätzlich, dass wenn man, je mehr man in diese Management-Rolle hineinkommt, desto wichtiger ist der Kommunikationsaspekt. Und es gibt dann auch so Standardverhalten in Anführungsstrichen, dass man so ein Stück weit entwickelt. So zum Beispiel, wenn jemand um die Ecke kommt mit Dampf in den Segeln und sagt, was hat der und der da wieder gemacht, dann würde ich als allererstes meistens erstmal blocken. Würde sagen, kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Das hat er noch nie gemacht, das macht er immer besser, was auch immer. Und dann würde ich mich rumdrehen und würde intern aber erstmal genauso, vielleicht nicht mit so viel Dampf, aber schon ganz klar die zweite Perspektive einholen und zwar wirklich auch challengen, einfach um auf die nächste Diskussion besser vorbereitet zu sein. Und das geht in beide Richtungen, weil ich glaube, oftmals hat man halt so Diskussionen, wo der IC so ein Stück weit über die da oben im Elfenbeinturm sprechen, ja, die da oben alle Entscheidungen treffen und wir unten müssen das dann ausbaden. Das muss man so ein Stück weit regeln, in Anführungsstrichen, und auch dafür hin und wieder für die ein oder andere Entscheidung auch werben, auch wenn man vielleicht gar nicht so hundertprozentig dahinter steht, aber das ist dann so ein Stück weit die Bürde der Führung, dass man hin und wieder auch, ja, so ein Stück weit die Managemententscheidungen tragen muss, auch wenn man nicht so hundertprozentig dafür steht. Gleichzeitig aber wiederum nach oben diese Vorbehalte bezüglich bestimmter Prozesse, bestimmter Entscheidungen etc. mitteilen. Ja, das ist so ein bisschen diese Waage zu halten zwischen den verschiedenen Ebenen, ist schon eine der Hauptdinge. Und ich meine, so ein Stück weit, wenn man IC ist, du kennst das, ja, wenn man im Pre-Sales ist, man geht raus, man hat so ein Meeting und es ist richtig gut gelaufen und du gehst raus und du bist so energetisiert und ist egal, ob der Deal nachher kommt oder nicht, aber allein schon dieses Meeting gibt dir so viel Motivation. Als ich dann später quasi in der Management-Ebene unterwegs war, muss ich schon sagen, dieses Gefühl, das fehlte mir auf jeden Fall ein Stück weit. Das heißt natürlich nicht, dass deine Aufgabe nicht weniger wertvoll ist, sondern du hast halt andere Aspekte und jetzt bist du halt eher derjenige, der dafür sorgen muss, dass eben deine SEs dieses Gefühl regelmäßig haben und das ist schon auch eine Herausforderung auf Motivationsebene gewesen für mich. Ja, so Kommunikation, ich glaube grundsätzlich eine Herausforderung. Was war die ursprüngliche Frage nochmal?
Was solltest du tun als Presets Leader, um den CRO oder deinen Head of Sales besser abzuholen? Ne?
Und genau.
Du hast ja jetzt einige Punkte, also Kommunikation, dieses Proaktive, diese Balance reinzubringen, in beide Richtungen so zu kommunizieren, dass es weitergeht und sich selber, weißt du, wenn du dich selber natürlich in dieser Supporter-Rolle siehst, ja, und immer nur am Schimpfen bist, wie doof der andere das macht, dann glaube ich, ist es eh zum Scheitern verurteilt. Also
das konnte ich aber noch nie nachvollziehen, als ich dann, wie gesagt, bei diesem ersten Event war. Ich war eher schockiert, wie offen da teilweise schmutzige Wäsche gewaschen wurde. Ich kannte natürlich keinen von denjenigen, über den sie hergezogen sind, aber allein schon der Fakt, dass es so war, war eher verstörend. Ja, es hat mir natürlich irgendwie auch so eine gewisse Bestätigung gegeben, dass es bei uns vielleicht gar nicht so schlimm ist wie bei anderen, aber es war erstmal komisch.
Und ich meine, am Ende, also das klingt so banal, aber ich glaube, es ist einfach, das ist die größte Challenge in diesen ganzen Sales-Organisationen. Also es ist natürlich schon die Kommunikation, ne? Die Art und Weise, wie gehst du rein, die Art und Weise, wie guckst du drauf, mit welcher Perspektive besprichst du das und ja, wie verkaufst du es dann halt auch, ne? Ich kann natürlich reingehen und kann sagen, ey, ich finde das richtig scheiße, was deine ganzen AEs da machen und das führt immer genau zu dem und dem und dem und alle sind richtig angepisst. Ja? Also das ist ja ein sehr frontaler Angriff. Dann wird der Head of Sales auch in eine Verteidigungshaltung gehen und dann ist
absolut,
es vielleicht schon schwieriger.
So verkaufst du halt nichts, ne?
Genau, so verkaufst du. Ich kann ja auch sagen, hey, pass mal auf, ich habe jetzt mir die letzten 3 Monate mal unsere Engagements angeguckt mit unseren Kunden und dabei sind mir folgende 3 Dinge aufgefallen, also neutral aufgefallen. Was ist denn deine Wahrnehmung zurzeit? Wie siehst denn du das eigentlich? So, also ich muss.
Ja, und ich glaube, mit folgenden 1, 2, 3 Änderungen könnten wir halt 10% mehr positive Pitch-Outcomes haben. Wir könnten 5% größere Deal-Sizes haben und so weiter. Und schon hast du das Buy-in deutlich schneller. Ja, dann wird man das noch beweisen müssen in den nächsten Wochen und Monaten, aber das ist halt der smartere Ansatz.
Ja, genau. Und klar, du kannst hingehen und sagen, ey, wir machen jetzt hier so einen Pre-Sales-Request-Prozess, weil deine AEs sind unfähig, Opportunities zu qualifizieren. Und ich führe den jetzt ab morgen ein. Viel Spaß. Auch dann, glaube ich, wird es sehr viel Widerstand geben. Oder ich kann eben diese Diskussion halt konstruktiv suchen. Und weißt du, eine Sache, also die mir immer geholfen hat, ist auch einfach mal offen zu fragen, ey, sag mal, lieber Head of Sales, was macht denn der Pre-Sales gerade so richtig scheiße? Erzähl mal bitte. Weil zudem kommen seine Leute natürlich auch und kotzen sich aus, ne? Und ich glaube, du brauchst diese Offenheit und diese Transparenz miteinander, um dann auch wieder agieren zu können. Und da geht es nicht darum, dass du den anderen irgendwie an die Wand stellst und erschießt oder irgendwie kaputt hauen möchtest, sondern einfach mal ganz, was nehme ich wahr? Was höre ich? Ja? Und dann lass es uns mal zusammen bewerten und lass uns überlegen, können wir es besser machen? Oder ist es vielleicht auch okay, so wie es gerade ist? Mag ja auch sein, dass es gute Gründe dafür gibt, so wie es gerade ist. Und ich glaube, dieses Miteinander, das ist das Erste, was du dir ein Stück weit auch erarbeiten muss. Es braucht so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis wie in jeder Beziehung. Und wenn ich das habe, ja, dann diesen Real Talk einfach zu machen. Ja. Und weil am Ende geht es ja nicht um die Pre-Sales und die Sales-Organisation, am Ende geht es doch darum, wie schaffen wir es gemeinsam in unserer Unternehmung mit unseren Kunden, für unsere Kunden maximal erfolgreich zu sein. Und da gehören alle dazu, ja. Und jeder muss mal sich in die ein oder andere Richtung bewegen. Und wenn du die Ideen zusammenwirfst, also es gibt doch nichts Geileres, als dass der Head of Pre-Sales und der Head of Sales gemeinsam vor der Mannschaft stehen und sagen, so machen wir das jetzt, Freunde.
Amen.
Ja, okay. Punkt. Amen. Ja, ich hoffe, für dich als Zuhörer oder Zuhörerin war einiges dabei. Ich danke dir ganz herzlich, Michael, dass du uns da so viele Einblicke gegeben hast, so viele Anekdoten erzählt hast, die Perspektive mal geteilt hast. Ich hoffe, wir haben es balanciert beleuchtet und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich denke, wenn jemand interessiert ist, mit dir noch tiefer in den Dialog zu gehen, LinkedIn ist eine gute Anlaufstelle. Wir packen deine LinkedIn-URL mit in die Shownotes und natürlich auch den Link zur Presets Leadership Community. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich und ich hoffe, wir sehen uns schon in Kürze wieder.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Eine Ehre. Auch wenn ich keine Podcasts höre, mal gucken. Gib mir gerne Feedback.
Vielleicht den einen dann schon. In diesem Sinne, danke dir, macht's gut, ciao, ciao.
Bis bald, ciao.
Das war für dich Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir das gefallen hat, dann teile es uns doch bitte mit. Wenn du bestimmte Gäste zukünftig sehen willst, dann lass es uns wissen. Und vergiss nicht, in deinem Podcast-Player eine gute Bewertung abzugeben. In diesem Sinne, schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.